Ja, vielen Dank, Herr Kollege Lanzenberger. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist eine besondere Freude, wieder bei Ihnen hier zu sein, zu sprechen über ein Leib- und Magenthema von mir, das ich jetzt seit über 30 Jahren in verschiedenen Ländern untersucht, beforscht habe und möchte Ihnen ein paar Entwicklungstendenzen aufzeigen. So wie üblich zeigt man heutzutage seine möglichen Interessenskonflikte, Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen, EU-Grant, deutsche, österreichische und schweizerische verschiedene Geldgeber, wodurch man natürlich auch die Forschung ein Stück weit beeinflussen kann. Ich werde dieses Schema mit Ihnen durchgehen und zu den einzelnen Gesichtspunkten was dazu sagen. Entwicklung neuer Wirksubstanzen wäre natürlich super, wenn wir neue Substanzen hätten. Ich darf dazu sagen, auch in der Psychiatrie. Bitte denken Sie dran, wenn ein neues Antibiotikum kommt, sind alle ganz happy und sagen, oh, endlich können wir wieder irgendwo einen Keim besiegen. Nicht? Wenn ein neues Psychopharmakon kommt, ein Antidepressivum, heißt, wozu braucht man diese Happy Pill? Das ist doch nur gut irgendwie für die Pharmaindustrie und so weiter. Also wir brauchen es auch, selbstverständlich. Dann wäre natürlich super, wenn wir Subpopulationen finden würden, klinische Marker. Der klinisch tätige Arzt hat meistens sehr guten Hinweis. Er sagt, na, diesen Typ von Patienten, dem gebe ich lieber dies und das Medikament. Nach einer Zeit kriegt er dieses sogenannte Präkox-Gefühl ganz gut heraus. Und ich werde ein bisschen darauf eingehen, werde ein bisschen auf Biological Marker eingehen. Ich hoffe, dass Professor Lanzenberger das dann in seinem Vortrag vertieft mit den faszinierenden Befunden, die wir haben. Dann werde ich ein bisschen auf dieses Wort Algorithmus eingehen. Das hört sich ganz kompliziert an, heißt einfach Behandlungspfade. Also wenn man das gemacht hat, was wäre der logische zweite Schritt, was wäre der logische dritte Schritt und dann auf die beliebte Form der Kombination, Augmentationstherapie, soll man zwei oder mehrere Wirkstoffe einsetzen, weil meistens die Studien sind nur mit einem, mit dem anderen Wirkstoff, aber die klinische Realität ist in der Psychiatrie, genauso wie in der anderen Organmedizin, genauso wie bei der Behandlung von der Hypertonie auch zum Beispiel, dass man meistens zwei bis drei Medikamente einsetzt. Wenn der Patient unsere Klinik verlässt, hat er im Durchschnitt 3,5 Medikamente. In Wien, in München 3,6 und in der Schweiz 3,4 Medikamente. So ungefähr ist die Behandlungsrealisation. Jetzt schauen wir uns kurz einmal die Entwicklung der neuen Wirkstoffe an. Da muss ich Ihnen leider dieses Bild zeigen. Das sind also die Medikamente. Es geht leider mit den neuen Stoffen bergab in der Psychiatrie. Auf der anderen Seite geht es bergauf, was die Entwicklung der neuen Substanzen kostet. Das heißt, die Zulassungsbehörden werden immer komplizierter und schwieriger und verlangen immer mehr, sodass dann auch ein bisschen die Pharmaindustrie die Freude verliert. Die Kurve ist noch nicht fortgesetzt worden, aber ich darf Ihnen sagen, in der Psychiatrie werden wir in nächster Zeit wenig neue Substanzen haben. So die 90er Jahre und Beginn des Millenniums, da gab es viele Medikamente, 5, 6 SSRIs, dann die atypischen Antipsychotika, Mood Stabilizer und so weiter. Wir werden vielleicht 1, 2 neue Medikamente bekommen, aber die große Zeit der neuen Medikamente, die auch unsere Diagnose- und Behandlungspraxis deutlich verändert haben, wird es nicht so geben. Welche Zugangswege hat man? Man hat einerseits Neurotransmitter, da werde ich besonders drüber sprechen. Die Neurogenese wäre nachher so ein Schlagwort. Da ist man noch nicht sehr erfolgreich, aber da sind Versuche, die in der Forschung gemacht werden. Professor Lanzenberger wird sicher über die Netzwerke sprechen. Ich kenne seinen Vortrag nicht, aber ich weiß, dass er darüber sehr gerne redet. Die Neuroendokrinologie, die ist mehr oder weniger out. Die war so in, als ich begonnen habe, vor über 30 Jahren, aber die Hormone spielen eine Rolle. Was jetzt ganz fest beforscht wird, wird die Neuroinflammation, das heißt, welche Störungen gab es im Zusammenhang mit irgendwelchen Entzündungsprozessen und kann man die eventuell medikamentös angehen, leider noch nicht für die Praxis geeignet. Ich werde erst mich auf die Neurotransmitter beschränken und darf Ihnen hier so die Linie zeigen der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Eine große Revolution, das darf man nicht unterschätzen, waren die SSRI, die Einführung der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die uns erstmals ermöglicht haben, die Patienten weitgehend, also nebenwirkungsfrei weitgehend, es gibt nach wie vor Nebenwirkungen zu behandeln, und mit einer guten Effektivität. Die älteren Medikamente waren sicher alle sehr, sehr hilfreich, aber hatten deutlich zu viele Nebenwirkungen. Und der Universität Heidelberg
In Mannheim, wo ich meine Ausbildung begonnen habe, haben wir natürlich in den 70er Jahren nur diese Medikamente zur Verfügung gegeben. Besonders gern haben wir das Kielholz-Schema angewandt, Clomipramin mit Maprotilin, Anafranil mit Ludiomil gemischt, nicht? Sodass die Krankenpfleger dann meistens gesagt haben, ich brauche gar nicht in die Kurve reinschauen, wenn der Patient über die Station wankt, hat er meistens dieses Schema gehabt, nicht? Weil er hat orthostatische Hypotension gehabt. In der Woche 2-3 Mal waren epileptische Anfälle, das haben wir schon fest eingebaut, haben uns auch gefreut, weil es meistens den Patienten danach besser ging, nach dem epileptischen Anfall. Solche Situationen, die kennen wir heutzutage gar nicht mehr, weil die Patienten mehr oder weniger nebenwirkungsfrei sind. Die SSRIs, wie gesagt, waren eine große Revolution. Es ist aber dann bald die Frage aufgekommen, ja, helfen denn die auch bei den schweren Depressionen? Können wir es da auch einsetzen? Und da sind wir daran erinnert worden, dass die älteren Medikamente natürlich sehr viele Nebenwirkungen hatten und wir zu den Patienten auch gesagt haben, aha, Mundtrockenheit, aha, verschwommenes Sehen, Sie sehen schon, die Medikamente beginnen zu wirken. Nicht? Der Patient hat aber gesagt, Herr Doktor, mir geht es immer noch so schlecht. Nicht? Man hat gesagt, also an den Nebenwirkungen haben wir die Wirkung abgeleitet, das haben wir bei den modernen Medikamenten nicht so sehr. Also die Entwicklung geht weiter. Eines der letzten Medikamente, die hier eingeführt war, das sogenannte Agomelatin, das leider in Österreich noch nicht rückerstattet wird, aber in den 5 Nachbarländern von uns rückerstattet wird. Das sind rein finanzielle Überlegungen, dass ein Antidepressivum, Valdoxan heißt es im Handel, eben dann offensichtlich zu teuer ist und leider in Österreich noch nicht rückerstattet wird. Dann sehen Sie unten eine ganze Reihe von Medikamenten. Vortioxetin, Medikament, hat gestern die positive Zulassung von der Europäischen Zulassungsbehörde bekommen, hat vor 3 Monaten die Zulassung in USA bekommen von der FDA, sodass wir dann erwarten, dass wir das Präparat vielleicht nächstes Jahr zur Verfügung haben werden. Vilazodon, das in USA erhältlich ist, das werden wir nie haben. Sie werden sich fragen, wieso wissen Sie das, dass wir es nie haben werden? Ich weiß es, weil die Firma kein Interesse hat, die möchte es nur auf dem amerikanischen Markt einsetzen und die ganze Einführung in Europa ist denen zu teuer, weil der weltweite Markt für Antidepressiva 70% von den Amerikanern dominiert wird, das heißt, wird dieses Präparat nie eingeführt werden. Edivoxetin haben wir auch bei uns in der Klinik untersucht, ist ein reiner Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, der wird eventuell kommen. Dann die linksdrehende Form von dem XL, von dem Milnazepran, ist in USA bereits eingeführt und dann so ein sogenannter Triple Reuptake Inhibitor, da wurde Serotonin, das Noradrenalin und das Dopaminsystem blockiert, wird zurzeit untersucht. Sie sehen hier aus der Linie, früher gab es sehr viele Wirkmechanismen, multiple Mechanismen. Man hat gesagt, eine schmutzige Substanz, die anticholinerg, antihistaminerg, alpha-1-adrenolytisch und so weiter wirkt. Und dann sind plötzlich die SSRIs kommen, die hat man als unimodal dann bezeichnet. Die gehen vorwiegend zu 90% nur auf den Serotonintransporter. Und jetzt kommt plötzlich das neue Wort multimodal auf. Multimodal, es geht auf verschiedene pharmakodynamische Gehirnbereiche, von denen wir wissen, dass sie mit der Antidepressivergabe zusammenhängen und mit der Depression zusammenhängen. Faszinierende Befunde, wieder ein Vorgriff auf dem Vortrag von Professor Lanzenberger, werden Sie dann im letzten Vortrag hören. Noch einmal die serotonerge Synapse, die uns so sehr beschäftigt. Sie sehen hier der Serotonintransporter, der ungefähr 5 Habilitationen bei uns an der Klinik bewirkt hat. Nicht? Also, und da haben wir herausgefunden, dass der zu niedrig ist in seiner Aktivität. Und es ist genau diese Struktur, wo all die SSRIs wirken, der Serotonintransporter sollte bewirken, dass dann letztendlich mehr Serotonin im synaptischen Spalt draußen verfügbar ist. Dann gibt es natürlich den 5-HT1A-Rezeptor, den wir ausführlich beforschen, den 5-HT2A-Rezeptor, der wesentliche hemmende Rezeptor, 5-HT2A1A, dann der exzitatorische Rezeptor 2A, dann gibt es noch den 5-HT3-Rezeptor, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Rezeptoren. Das sind solche Rezeptoren, die uns beschäftigen. Und das neue Medikament, das Vortioxetin, das uns bald zur Verfügung stehen wird, hat das pharmakologische Profil der Multimodalität, das heißt, es geht auf den Serotonin-Transporter, genauso wie die SSRIs, aber zusätzlich noch auf den 5-HT1A-Rezeptor postsynaptisch im Sinne einer agonistischen Wirkung, dann auf den 5-HT3-Rezeptor, 5-HT7, 1D, 1B. Das heißt, es geht einerseits auf die Rezeptoren und andererseits auf den Serotonin-Transporter. und wird dadurch in Publikationen als multimodal bezeichnet. Das heißt, es geht nicht auf den Histaminrezeptor, es geht nicht auf den Acetylcholinrezeptor, es geht nicht auf andere Rezeptoren, die vorwiegend mit Nebenwirkungen verbunden sind. Und dadurch in den Studien hat sich gezeigt, dass eben eine Stimmungsverbesserung da ist und insbesondere eine Verbesserung der Kognition, wahrscheinlich über den 5-HT1A oder eventuell über die nachgeschaltete Wirkung auf Noradrenalin über diesen Rezeptor, ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, diese Substanz werden wir häufiger in nächster Zeit hören und es werden noch einmal nach Stephen Stahl so zusammengestellt, die unimodale Serotonin-Wiederaufnahmehemmung, die vorwiegend eben mit gastrointestinalen Beschwerden, sexueller Dysfunktion verbunden ist, die leider bei dem nicht so ganz verschwinden wird, weil es nach wie vor hier den Serotonintransporter hat. Das Agomelatin zum Beispiel, das Valdoxan, geht nicht auf den Serotonintransporter, das heißt, der Patient wird auch keine sexuellen Dysfunktionen und keine Übelkeit aufweisen. Hier ein Vorgriff auf den letzten Vortrag. Professor Lanzenberger kann sicherlich die Werbung ertragen, die ich da permanent für seinen letzten Vortrag mache. Aber das sind diese wunderbaren Bilder, die wir in Wien hier mit unseren Patienten erarbeiten. Positronemissionstomographie, und da darf ich sagen, sind wir nicht nur europaweit, sondern weltweit führend auch. Der linke, der wesentliche hemmende Rezeptor 5-HT1A, dann der exzitatorische Rezeptor 5-HT2A, die werden, wie man so schön sagt, koexprimiert in diesen Arealen des limbischen Systems. Temporalkortex, den Amygdala, sieht man hier nicht so gescheit, aber den werden Sie später noch sehen. Also die ganz wesentlich mit der Stimmungsverarbeitung zu tun haben. Und auf der anderen Seite der Serotonin-Transporter, der hier in den Raphe-Kernen, in Mittelhirnstrukturen sitzt. Das heißt, wenn ein Patient sagt, ja Doktor, so eine kleine Pille soll meine schwere Depression behandeln, das kann doch nicht sein, wo soll denn das wirken? Nicht? Nachher müssen wir zu ihm sagen, wissen Sie, das wirkt in ganz wesentlichen Bereichen hier im Hirnstamm drinnen. Und ich sage dann zu meinen Patienten, in diesen Bereichen, wo auch die Atmung, der Kreislauf reguliert wird, sind ganz kleine Bereiche. Nicht? Und diese Bereiche werden durch diese Medikamentengruppe dann angesprochen und Sie werden sehen, wie wesentlich das ist. Klinische Marker suchen wir immer, der Kliniker findet sie auch. Wir haben eine große Verbundstudie mit europäischen Zentren. Frau Kollegin Schosser hat es zusammengestellt, hier dargestellt. Natürlich Wien ist das Zentrum dieser europäischen Verbundstudie, keine Frage. Nicht? Das nimmt jedoch auch Belgien, dann Paris, dann Italien, Athen und Tel Aviv. In Israel nehmen teil. Wir sammeln über 3000 Patienten. Was haben wir gefunden? Wir untersuchen auch genetische Parameter. Wir haben gefunden, was Ihnen wahrscheinlich wohl vertraut ist, dass wenn ein Patient eine Depression und eine Angsterkrankung hat, dass er eine schlechtere Prognose hat. Und wenn der Kollege Eigner seine Daten dahingehend auswerten wird, wahrscheinlich wird er auch sehen, dass die eine längere Aufenthaltsdauer haben. Ich glaube, das haben Sie auf Ihrem Diapositiv noch nicht gezeigt. Das heißt, eine Depression und eine Angsterkrankung bedeutet eine schlechtere Prognose. Das heißt, ein sogenanntes nicht so günstiges Ansprechen bis zur Therapieresistenz bei Depressionen. Selbstverständlich auch, wenn die Phase wiederkommt, wenn die Erkrankung früh beginnt oder auch ganz interessant, wenn er auf das erste Antidepressivum nicht so günstig angesprochen hat. Also alles wesentliche klinische Gesichtspunkte, die sich der Arzt meistens notiert bei seinen Patienten und dann eben sieht, dass der nicht so gut anspricht auf diese Therapien. Es werden die wirklich nachvollziehbaren klinischen Faktoren der klinischen Marker. Das heißt, als Arzt, was hat man für eine Verpflichtung? Man muss zu einem Patienten sagen, wenn er diese Komorbidität, diese gleichzeitige Erkrankung hat, es wird bei Ihnen ein bisschen länger dauern, wir brauchen ein bisschen Geduld, wenn eine reine Depression vorliegt, nachher kann ich ihm sagen, wahrscheinlich werden wir in 14 Tagen, 3 Wochen ein deutliches Ansprechen haben, eine deutliche Verbesserung auf diese Therapieform haben. Sie sehen, Depression und Angst hängt natürlich eng zusammen. Hier war links die generalisierte Angsterkrankung, das ist die soziale Angsterkrankung, dann die spezifischen Phobien und dann auch die posttraumatische Belastungsstörung oder die Panikstörung sind Riesenüberlappungen. Ich sage zu meinen Patienten immer, diese Erkrankungen sind Geschwister. Aber nachdem ich meine Ausbildung schon in den 70er Jahren begonnen habe, erinnere ich mich noch gut an die Worte meines damaligen Chefs. Der hat gesagt, Herr Kollege, machen Sie eine Entscheidung, entweder ist eine Depression oder eine Angst.
Nachdem mein Chef aus Bayern gekommen ist, hat er gesagt, der Ober sticht den Unter. Und der Ober war die Depression. Das heißt, wenn man eine Depression hat, durfte man keine Angst haben. Nicht? Aber so in den 80er Jahren, bei DSM-3 ist es dann aufgelassen worden, da gab es die Komorbidität, was natürlich gut ist. Nicht? Und meine Kollegen, die mit mir dann die Ausbildung gemacht haben, haben gesagt, Siegfried, du bist an der Universität, du hast viel Zeit, du kannst diesen ganzen akademischen Spielchen machen mit deiner Komorbidität. Wir haben viele Patienten in der Praxis, wir können uns das gar nicht leisten, diese ganzen Diagnosen zu diagnostizieren. Stimmt nicht, weil die Krankheiten sind nicht so schwer zu diagnostizieren. Und für die Praxis bedeutet es, dass er einen schlechteren Verlauf hat, dass es länger dauert, eine erhöhte Suizidalität hat. 3-4-fach erhöhte Suizidalität, wenn so eine Komorbidität auftritt. Also ganz ein wichtiger klinischer Parameter. Welche biologischen Marker haben wir? Wieder ein kleiner Vorgriff auf den letzten Vortrag. Also ich bin schon ganz spannend, ob der Professor Lanzenberger das alles zeigt. Ich zeige hier nur die Raphe-Kernen und möchte Ihnen sagen, eine geringere serotonerge Verfügbarkeit in diesen Raphe-Kernen drinnen, die Sie inzwischen schon gut kennen, bedeutet, dass der Patient besser auf ein serotonerges Medikament anspricht, vom Typ der Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Jetzt könnte man natürlich meinen, naja, müssen wir jetzt jeden Patienten unter so eine PET-Maschine legen, dass man dem radioaktive Substanz spritzt und dann die Serotonin, die Raphe-Kerne anschaut. Das würde ich natürlich nicht empfehlen, aber auf der anderen Seite für die Forschung ist es hochinteressant, dass man weiß, dass ein biologischer Mangel in diesen Kerngebieten dann mit einem Ansprechen zusammenhängt. Also solche Befunde können selten nur in der Medizin dann dargestellt werden und für die Psychiatrie in dieser Form sind wir weltweit auch die Ersten, die das so deutlich dargestellt haben. Sie sehen, molekulare Marker, die Biologie, die Molekularbiologie schwirrt natürlich überall herum. Gibt es das Wort Pharmakogenetik, aber die humanistisch Gebildeten von Ihnen sehen natürlich gleich, dass das ein alter Hut ist. Früher hat man schon gesagt, was für den einen gut ist, Nahrung ist, Zibus est, ist für den anderen Gift. Nicht? Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch hoffentlich in der Zukunft sein, nicht? Dass man nicht mehr die ganze Gruppe der Depressiven hier mit ein und demselben Medikament dann behandelt, weil wir wissen, es sprechen ungefähr 70% darauf an, nicht? Und, sondern dass man die aufgrund der molekularen Diagnostik einteilt und sagt, dieser Mensch mit dieser Struktur kriegt dieses Medikament, mit der Struktur kriegt dieses Medikament, molekularen Struktur, so ähnlich wie es vielleicht in der Onkologie heute schon ist. Die Onkologie ist für uns immer ein kleines Vorbild, nicht? Dass wir auch so vorgehen können. Ich darf Ihnen sagen, in der Klinik bestimmen wir alle möglichen genetischen Parameter. Wir haben es aber noch nicht so praktikabel, dass man direkt einen Therapieschema ableiten könnten. Was wir natürlich können, wenn wir feststellen, dass einer dieser molekularen Parameter die Metabolisierungsrate sehr stark erhöht im Sinne eines Extensive Metabolizers, dann können wir sagen, zum Beispiel, der braucht mehrere Medikamente. Zum Beispiel, da gibt es Aussendungen, man darf nicht mehr wie 10 Milligramm Escitalopram, Cipralex verschreiben, ansonsten ist es ganz schlecht. Wenn man über 65 ist, nicht? Oder über 60, glaube ich, nicht? Und man darf 20 Milligramm auch nicht unterschreiben. Sie werden verwundert sein, da kommt aus der Klinik ein Brief, hat er 40 Milligramm Escitalopram drinnen. Aber bitte weiter zu lesen, weil wir unten dann erwähnen, dass er eben Extensive Rapid Metabolizer ist. Also er baut keine Spiegeln auf, weil er im Leberstoffwechsel das alles so schnell verstoffwechselt. Jetzt zum Schluss Algorithmen. Algorithmen sind Behandlungspfade. Da darf ich auf das Journal verweisen, das ich herausgebe, das World Journal of Biological Psychiatry. Da sind jetzt gerade erschienen die Behandlungsrichtlinien der akuten und der Continuation-Therapie der unipolaren Depressionen. Sie können das alles kostenlos herunterladen. Sie brauchen nur diese Nummer eingeben. Da kommt diese wunderbare Arbeit herunter, wo auch unter anderem auch ich selbstverständlich damit beigearbeitet habe. Das sind dann über 300 Literaturstellen. Aber ich darf Ihnen sagen, Sie brauchen das alles gar nicht so genau lesen, weil es gibt die Austrian Guidelines, die sind praktisch eine Kurzversion dieses, nicht? Die wir dann gemeinsam mit der österreichischen Gesellschaft zusammengestellt haben. Was diese Guidelines zum Beispiel dann sagen, also partielles Ansprechen oder Non-Response, sollte die Dosis erhöht werden, man könnte noch dazu schreiben, dann Plasmaspiegel messen, aber es handelt sich um World Guidelines und die Plasmaspiegelmessung ist nicht überall verfügbar. Eine Plasmaspiegelmessung kostet ungefähr 60 Euro. Da sind die gar nicht so arg begeistert, die verschiedenen Krankenhausträger.
Was soll man machen, wann die nicht ansprechen? Kombination zweier Antidepressiva, Augmentationsstrategien oder Wechsel zu einer anderen Form der Medikation. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich nicht in der Zeit sozusagen vergaloppiere und gehe über dieses vielleicht darüber hinweg, diese amerikanische Studie, die sehr speziell ist. Das wären die österreichischen Guidelines der behandlungsresistenten Depression. Also erstens einmal die Dauer der Behandlung bedenken, dass man also 2 bis 4 Wochen zumindest warten sollte, dann die Dosierung aufdosieren, wenn möglich ist, Plasmaspiegel messen, wenn dann ein partieller Response ist, ein anderes Medikament dazugeben, vorwiegend zurzeit die sogenannten atypischen Antipsychotika oder Antidepressiva, Lithium-T3-Medikation. Der Wechsel von Klassen von dem einen zum anderen ist eher nicht zu empfehlen. Ganz zum Schluss noch eben die Kombination, die Augmentation. Wenn man 2 Medikamente kombiniert, muss man wissen, dass die eine Interaktion entfalten können. Nicht? Wenn Sie zum Beispiel jetzt das Fluoxetin mit Risperidon, mit Risperdal kombinieren, schwupps, gehen beide Spiegel hoch. Fluoxetin, wenn das hochgeht, ist nicht so schlimm. Aber wenn Risperdal 2 Milligramm gegeben wird und es geht auf 4 Milligramm, hat der Patient plötzlich extrapyramidale Nebenwirkungen. Das heißt, diese Kombination sollte man wissen und ist nicht so günstig. Das wären die Daten zur Lithium-Augmentation und die bei speziellen Patienten zu empfehlen ist. Das Wort atypische Antipsychotika ist schrecklich, nicht? Weil welcher der depressiven Patienten möchte was Atypisches haben und welcher möchte ein Antipsychotikum haben. So sind sie nun einmal eingeführt. Ich arbeite in einem europäischen Gremium mit, dass wir sind immer dabei, diese Terminologie abzuschaffen. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird, dass man ähnlich wie in der Organmedizin dann von ACH-Hämmern spricht oder von irgendwelchen anderen, also Substanzklassen spricht, dass man also nicht irgendwie eine Krankheit hernimmt. Wir wissen, diese Medikamente wirken bei der Schizophrenie, bei der bipolaren Erkrankung, bei der Depression und bei den Angsterkrankungen. Wieso wirken diese Medikamente? Weil sie wirken auf den 5-HT2A-Rezeptor. Hier ist nochmal die Verteilung. Also wenn Sie jetzt einen Patienten kriegen, wo 5 Milligramm Olanzapin drin, Zyprexa drinnen ist, oder 5 Milligramm zum Beispiel Abilify oder Quetiapin, Seroquel, 100 Milligramm, wirkt er deswegen, weil es hier auf diese 5-HT2A-Rezeptoren wirkt und bei Quetiapin zusätzlich auch noch auf den Noradrenalintransporter hier in diesen Bereichen. Wenn Sie dann noch ein SSRI dazu haben, dann wirkt es hier auch noch in den RAFE-Kernen. Gell? So einfach kann das dargestellt werden. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann bin ich am Ende. Es freut mich, dass ich Ihnen die gesammelte Kenntnis unserer Klinik hier darstellen konnte. Sie sehen, hier sind wir fröhlich vereint und forschen den ganzen Tag gemeinsam mit unseren Patienten an verschiedenen Fragestellungen der Psychiatrie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.